Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, guten Abend. Über den Kinofilm Pandemie sprechen wir. Und über Bußgelder und mangelhafte Selbstregulierung von Corona-Demonstranten. Zuerst aber Libanon und die verheerenden Zerstörungen. Es gab eine Explosion vor der Explosion von Beirut. Das war der Bürgerkrieg und die Not der Bevölkerung. Und es gibt eine Explosion nach der Explosion. Trotz angelaufener internationaler Hilfe ist die Furcht vor Versorgungsengpässen, Rache und erneutem Bürgerkrieg groß. Das einst so fortschrittliche Land Libanon symbolisiert nach der Katastrophe auch die Instabilität der gesamten Region. Der Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid ist seit 10 Jahren in Münster tätig. Er ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie und Professor für islamische Religionspädagogik. Seine Eltern leben in Beirut. Und ihn habe ich gefragt, zunächst, wie geht es ihren Eltern?
Meine Eltern leben zwar in Beirut, aber nicht in der Innenstadt. Und deshalb waren sie nicht unmittelbar betroffen. Allerdings rief meine Mutter mich auch an, gleich nach diesen Explosionen. Und sie sagte mir, das ganze Gebäude hat gezittert, obwohl wir mehrere Kilometer entfernt sind. Aber sie erzählte mir inzwischen, wie vielen Menschen, Tausenden, Zehntausenden, sehr, sehr schlecht geht. Also man rechnet damit, dass fast bis 300.000 Menschen kein Dach mehr über den Kopf haben. Aber zum Glück jetzt, meine Eltern selbst geht es gut, weil sie nicht in der Innenstadt waren zum Zeitpunkt dieser Explosion.
Herr Professor Khorshid, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie in den 70er Jahren in Beirut aufgewachsen sind, was man zu Anfang des letzten Jahrhunderts das Paris des Nahen Ostens war, weil es eine sehr schöne Stadt war oder gewesen ist, muss man jetzt sagen. Als Sie groß wurden, war das Leben halbwegs normal. Wie war das und wie unterscheidet sich das zu heute?
Meine Eltern sind zwar Palästinenser, aber die 1948 als Flüchtlinge in den Libanon gekommen sind. Dort sind sie aufgewachsen, die Schule gegangen auch. Die erzählen mir also nicht nur von der friedlichen Lage, sondern auch wie fortgeschritten Libanon war in den 50er, 60er hinein in den 70er Jahren. Die größten, also im arabischen Raum, die größten, bekanntesten Buchverlage, die gab es, also bis noch vor ein paar Jahren in Beirut, wenn man ein Buch gesucht hat, Übersetzungen von Kant, anderen Philosophen gesucht hat, dann ist man nach Beirut gegangen und hat das alles dort gefunden. Aber das alles hat sich dann geändert, erstens durch den Bürgerkrieg seit Ende der 70er Jahren hinein bis in die 90er Jahren und jetzt in den letzten Jahren durch Korruption. Die wirtschaftliche Lage ist sehr, sehr, sehr schlecht im Libanon. Libanon ist heute längst nicht mehr das, was Libanon in den 50er, 60er, 70er Jahren war.
Wir erinnern uns, vor 15 Jahren wurde Ex-Premier Rafik al-Hariri ermordet. Der Anschlag setzte die Zedernrevolution in Gang. Syrien zog sich als Besatzungsmacht zurück. Heute leben syrische Flüchtlinge im Land, sehr viele. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme heute des Landes?
Die wirtschaftlichen Probleme sind sehr groß, gerade durch die Flüchtlinge, die Sie erwähnt haben. Zum Beispiel, es gibt mehr Flüchtlinge, Kinder, die in den Schulen gehören aus Syrien, als libanesische Kinder, die jetzt schon in den Schulen sind. Und das sind so gigantische Zahlen, die so ein kleines Land, aber auch ein sehr armes Land, also dem nicht gewachsen ist. Und das überfordert das Land. Dazu kommt auch der Nahostkonflikt, wo Libanon so eine Schnittstelle zwischen Syrien, Palästina, Israel, Jordanien, und da spielt Libanon auch politisch eine wichtige Rolle, wobei die religiöse Vielfalt hier wiederum auch noch eine Herausforderung darstellt. Es gibt in Libanon 18 anerkannte Religionsgemeinschaften und das ist nicht so einfach, dass sie alle friedlich nicht nur neben, sondern miteinander leben. Es kommt immer wieder zu Konflikten, sei es jetzt ethnisch, sei es religiös jetzt motiviert oder politisch.
Sie haben das erwähnt, 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Und dann wird gesagt, das würde Stabilität bringen. Ist das nicht die Lösung, sondern viel eher das Problem?
Das ist auch Teil des Problems, weil man versucht, die politischen Strukturen entlang religiösen Zugehörigkeiten einzuordnen. Das führt im Laufe der Zeit zu noch mehr Spannungen im Namen der Religion. Statt dass man das Land säkularisiert und sagt, der Staat ist säkular, steht allen Religionen gegenüber neutral, sodass die Religionen ihre religiöse Freiheiten genießen können. Stattdessen ist das ganze politische und der ganze politische Apparat entlang religiösen Kategorien geordnet, was immer wieder zu Spannungen, zu heftigen Auseinandersetzungen auch führt. Das erlebt man gerade bei den Wahlen, weil die Wähler werden eingeworfen, nicht entsprechend politischen Programmen, sondern in erster Stelle religiöser Zugehörigkeit.
Ist der Libanon nicht auch ein Spielball arabischer und iranischer Interessen?
Definitiv. Also da haben wir Hezbollah im Libanon, stark gefördert durch den Iran. Wir haben Hariri zum Beispiel, der für viele Jahre der Ministerpräsident war, der zugleich auch eine saudische Staatsbürgerschaft besitzt und von Saudi-Arabien stark gefördert wird. Das heißt, wir haben innerhalb der Regierung selbst, innerhalb des politischen Apparats unterschiedliche Agenten, die vom Ausland gesteuert werden. Natürlich auch Israel, der Westen haben auch ihre Verbündete im Libanon. Das alles führt neben den religiösen Auseinandersetzungen und Herausforderungen noch dazu, das stärkt auch die politischen Herausforderungen innerhalb des politischen Apparats.
Herr Kochit, Sie sind nicht nur Islamwissenschaftler, sondern auch eifriger Publizist. Ihr gerade erschienenes Buch Gottes falsche Anwälte handelt von einem Missbrauch der Religion der Barmherzigkeit des Islams. Die Explosion in Beirut symbolisiert doch auch ein Stück weit die Instabilität der gesamten Region, oder?
In der Tat. Da wird Religion instrumentalisiert. Das beschreibe ich ja in dem Buch Gottes falsche Anwälte. Diese Anwälte beschreibe ich ja als Herrschaftsstrukturen, die versuchen, die Religion zu instrumentalisieren, um ihre Macht zu legitimieren. Das ist nicht nur der Fall im Libanon, sondern das ist fast in der ganzen Region im Nahen Osten, aber auch, wie wir das erlebt haben in den letzten Wochen, in der Türkei, in anderen islamischen Ländern. Leider ist das symptomatisch und deshalb mein Appell, dass man den Islam befreien muss von diesen Herrschaftsideologien im Namen dieser Religion, um endlich die spirituellen und, wie Sie sagen, auch die Barmherzigkeit des Islams in den Vordergrund zu stellen, statt das Ganze nur zum Politikum geworden ist.
Das sagt der Islamwissenschaftler Muhannad Khurshid über Beirut, den Libanon, nach der Explosion. Wir wechseln zur Filmkunst. Schockierend realistisches Katastrophenkino. Das verspricht allein schon der Werbetrailer des nun folgenden Films, über den wir reden wollen. Pandemie heißt er. Eine Stadt unter Quarantäne. Es gibt kein Entkommen. Jeder Atemzug kann tödlich sein. Ein südkoreanischer Film von 2013, der heute als Virus-Thriller in die deutschen Kinos kommt. Und sowas ist dann ein Fall für unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Herr Suchsland, 20 Kilometer vor der koreanischen Metropole Seoul entfernt bricht ein tödliches Virus aus. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Das verbreitet sich durch die Luft. Eine hochansteckende Krankheit führt zum Tod. Was ist das bitte schön für ein Film? Worum geht es?
Ja, schon genau um das, was Sie erzählen. Wobei der Film neben dieser Hauptgeschichte, eben Virusausbruch, wie die Bevölkerung, die Gesellschaft, die Institutionen damit umgehen, dann viele kleine Nebengeschichten erzählt. Und wie es sich für einen Unterhaltungs-Mainstream-Film, das ist es schon, wenn auch auf sehr hohem Niveau, wie es sich für so einen Film gehört, steht im Zentrum ein Liebespaar. Das lernt man erst mal am Anfang kennen, als das alles noch so untergründig ist und nicht ausgebrochen. Und dann lernt man dieses Paar kennen. Sie ist passenderweise Ärztin und Virologin, wird dann auch relativ wichtig, um dann einen Antikörper zu entdecken. Aber das ist im Lauf der Handlung, das kann man ungefähr ahnen. Wenn man Hollywood-Filme dieser Art gesehen hat, dann weiß man auch, wie das in Südkorea läuft. Es ist trotzdem ein Film, der auch eine asiatische Note reinbringt, der ein bisschen was von den Lebensverhältnissen dort erzählt, der sich viel von der Politik in Südkorea erzählt und der alle möglichen Nebengeschichten hat. Es geht um Flüchtlinge und illegale Einwanderer, es geht um Gangster, es geht, wie gesagt, um politische Verhältnisse und insofern bekommt man eine ganze Menge mit.
Nehmen Sie mir meinen Zweifel. Koreanisches Kino ist in, okay. Pandemie ist ein koreanisches Epos, aber wie ich nach wenigen Bildern gesehen habe, mit viel, Sie erlauben meine Naivität, viel Action, Krach und ziemlich wenig Dialogen. Sie sagen, das sei hohes Niveau.
Ja, das ist hohes Niveau, denn Kino ist natürlich erstmal ein Bildmedium. Und wenig Dialoge, die gibt's halt manchmal. Die gibt's auch in Autorenfilmen manchmal. Da wird dann halt geschwiegen. Und hier wird auch geschwiegen, aber die Leinwand schweigt nicht, sondern man sieht dann meinetwegen auch hört das Krachen der Explosionen und solche Dinge. Man sieht die Leute. Das ist etwas anderes. Das ist eine Choreografie der Massen, eine Choreografie der Gesellschaft. Und es ist wie ein Hollywood-Unterhaltungsfilm. Klar, wir kennen sowas, so Flammendes Inferno in den 70ern. beispielsweise King Kong dreimal.
Mit Robert Redford war das, glaube ich, ne, oder?
Das kann gut sein. Aber warum soll sowas immer aus den USA kommen? Ich glaube, wir sind da auch zu sehr fixiert auf dieses eine Land, an dem wir ja mit guten Gründen in anderen Bereichen zweifeln. Und man muss auch nicht immer nur Hollywood nachahmen. Dieser südkoreanische Film zeigt die Stärke dieser Filmindustrie auf allen Ebenen. Da gibt es Autorenkino, wie der bekannte Parasite, 5 Oscars, Cannes, Goldene Palme. Und dann gibt es eben so einen Film, der klassisches, ich will mal sagen, Jahrmarktskino ist. Also ein Film, der dafür da ist, uns mitzureißen, 2 Stunden lang auf einer Achterbahnfahrt, die damals, 2013, ja vollkommen fiktiv war, wenn es auch die Vogelgrippe schon gab, aber die jetzt eine ungeahnte Aktualität und so eine zweite direkte Ebene bekommen hat. Aber es ist schon auch ein Unterhaltungsfilm. Es geht auch gut aus. Das kann man verraten. Das ist bei so einem Film keine Überraschung.
Koreanisches Selbstbewusstsein drückt sich aus. Besonders divers scheint er nicht zu sein. Ne? Also viel mandeläugige weiße Gesichter.
Ja, weiße, je nachdem. Es zeigt die koreanische Gesellschaft. Er ist nicht so divers, wie die US-Gesellschaft oder auch europäische Gesellschaften sind. Allerdings entspricht das, glaube ich, auch nicht den koreanischen Lebensverhältnissen, soweit ich sie kenne. Aber was man in jedem Fall in diesen Filmen sieht, wie überhaupt in asiatischen Filmen, das sind gleichgestellte Frauen. Das muss man sagen. Die erlebt man ziemlich oft. Ich habe von der Ärztin, der einen Hauptfigur, schon berichtet. Es gibt andere, manche da sind Ärzte, sind Mütter, die ihre Kinder retten. Ein Kind, übrigens auch ein Mädchen, spielt eine wichtige Rolle. Und insofern kann man nicht sagen, dass das so Jungs sind, die sich gegenseitig verkloppen. Überhaupt nicht. Männer in Korea zeigen auch viel mehr Gefühle als in Europa. Die weinen nämlich auch mal. Und das ist dann schon ganz wichtig. Und wenn wir von solchen Kategorien überhaupt über diesen Film reden wollen, dann können wir auch sagen, die richtig Bösen, die gibt es nämlich auch. Das sind zum Beispiel ist der amerikanische Botschafter. Das ist ein Mann.
Ich wollte gerade sagen, wer ist schuld? Die Frage wird doch bestimmt gestellt. Wird sie auch beantwortet?
Ja, am Virus schuld, das kann man nur so ahnen. Das sind möglicherweise dann die Einwanderer und da kann man illegale Einwanderer, da kann man wirklich drüber debattieren, ob das immer so ist. Aber so erklärt das der Film. Und dann spitzt sich das alles zu. Das müssen die Zuschauer selber erfahren. Aber das Wichtige ist, dass auch hier die koreanische Politik ein bisschen verhandelt wird in diesem Film, weil ja in Korea immer noch die Amerikaner eine wichtige Rolle spielen. Und der amerikanische Botschafter ist hier der Schurke, das kann man schon sagen. Das ist jemand, der sich mit dem Präsidenten streitet und da raten wir mal, wer sich da wohl durchsetzt.
Pandemie, ein Jahrmarktsfilm auf hohem Niveau, sagt Rüdiger Suchsland über dieses Werk, das jetzt in die deutschen Kinos kommt. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Zitat, die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Über die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bis zu Bayerns Ministerpräsident Söder haben viele in den vergangenen Tagen das Handeln der Anti-Corona-Demonstranten am vergangenen Wochenende in Berlin kritisiert. Und dieses seltsame Bündnis der Wutbürger, das gerufen hat, Masken weg, wir sind das Volk, ist ja durchaus als eine sehr unterschiedliche, heterogene Minderheit beschrieben worden. Was passiert aber, wenn jetzt die Fallzahlen raufgehen und massive Bußgelder bei Verstößen gegen Maskenpflicht verhängt werden? Mit dem Münchner Soziologen Armin Nassé habe ich darüber gesprochen und gefragt, sind wir eigentlich nur unter Druck und unter Auflagen vernünftig? Die Demonstranten sind ja keine Barbaren oder Wilden, sie entlasten sich, ja, was tun sie? Sie entlasten sich vom Komplexitätsdruck?
Ja, das ist sicher eine gute Erklärung. Entlastung vom Komplexitätsdruck heißt ja, man kann dann doch Sätze sagen, die relativ sicher aussehen. Was diese Demonstration angeht, muss man ja sagen, es ist weder Masse noch Macht. Also das sind nicht allzu viele Leute und sie haben tatsächlich keine Macht in dem Sinne, dass sie repräsentativ für die Bevölkerung stehen. Also wenn man sich die empirischen Ergebnisse, die aktuellsten anguckt, dann sind tatsächlich die Zustimmungsraten zu den im Moment noch geltenden und wahrscheinlich in naher Zukunft wieder zu verschärfenden Regulierungen sehr, sehr hoch und sehr konsensuell. Aber diese Proteste weisen schon auf etwas hin. Also sie weisen darauf hin, wie anstrengend das Ganze gewesen ist und wahrscheinlich auch noch sein wird, anstrengend für die Gesellschaft. Solche Proteste sind für mich eher eine Art Seismograph, wo man die Spitze eines Eisbergs sieht von Unzufriedenheit. Also es muss schon eine gewisse Grundunzufriedenheit da sein, damit diese Leute auf die Straße gehen. Aber ich wiederhole mich, Unzufriedenheit, die zeigt sich tatsächlich nicht in einem totalen Loyalitätsverlust der Bevölkerung. Davon kann man tatsächlich nicht sprechen zurzeit.
Was macht das mit dem Einzelnen und mit der Gesellschaft? Mich treibt so die Sorge um, dass das Verbindende und auch das Verbindliche zwischen den Menschen so ein bisschen unter die Räder kommt. Also etwas anspruchsvoller gesagt, sowas wie ein Gemeinsinn, ein Sensus Communis. Und vielleicht der Einzelne dann doch sich nicht mehr ganz so sehr im Griff hat und sagt, also das mit der Selbstregulierung, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, und dann platzt es aus ihm raus?
Ja, das ist sicher so. Wie gesagt, bei relativ kleinen Gruppen, die Zustimmung sind noch groß, aber das Grummeln ist natürlich groß. Man muss sehen, dass diese letzten Monate wahnsinnig anstrengend für die Menschen waren. Für die arbeitenden Menschen war das anstrengend, also an Arbeitsplätzen. Es war sehr anstrengend in den Familien, es war sehr anstrengend mit Kindern, es war sehr anstrengend im Bildungswesen, eigentlich für alle. Und es gibt einen gewissen Überdruss, sich mit den Dingen im Moment beschäftigen zu müssen. Und die Sorge, die man vielleicht haben muss, die ist, dass wir uns inzwischen, ich würde ja sagen, Gott sei Dank, wieder an etwas mehr Freiheiten gewöhnt haben. Man kann ja die positive Diagnose stellen und sagen, offensichtlich ist der Freiheitsdrang in der Gesellschaft doch stärker, als manche meinen, wir seien ein Volk, das sich gerne einschränken lässt oder Ähnliches. Aber wir haben es jetzt mit einer Situation zu tun, in denen tatsächlich die Infektionszahlen wieder steigen und es wahrscheinlich korrigierende Maßnahmen wird geben müssen. Und dann ist die Frage, sind die Menschen tatsächlich bereit, ihr Verhalten jetzt wieder zu verändern? Das ist unglaublich anstrengend und ich glaube, man muss auch Verständnis dafür haben, dass das so anstrengend ist. Deshalb sollte man darauf vorbereitet sein. Sehr wichtig ist, und das ist vielleicht das einzig Positive an diesen Demonstrationen, dass die meisten Menschen nicht so sind wie die dort, aber es ist sozusagen, ich sagte es gerade schon, eher ein seismografisches Zeichen.
Das Ganze bleibt nicht folgenlos. Der Bundesverkehrsminister und nicht er alleine hat angedroht, ein Bußgeld zu verhängen, auch wenn Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei der Bahnbeförderung missachtet werden. Darauf gibt es also Reaktionen. In einem Gespräch, das wir vor einigen Monaten geführt haben, haben Sie den Verdacht geäußert, man hätte es da vielleicht sogar mit einem autoritären Charakter zu tun, weil sich ja das Verhalten, beziehungsweise die Demonstranten richten sich ja gegen Reglementierung, die zu brechen sie angetreten sind, aber am Ende wird es vielleicht autoritäre Reaktionen nur bestärken.
Ja, in der Tat, Herr Köhler, ich glaube, das war Ende März, als wir darüber zusammen gesprochen haben. Da hatten wir ja die Situation, dass es bereits die Bedrohung da war und es sehr starke Appelle an die Selbstverantwortung der Menschen gegeben hat. Und interessanterweise diese Appelle an die Selbstverantwortung viel weniger Wirkungen erzielt haben, als man eigentlich wollte. Also von Masken war damals noch nicht die Rede, aber zumindest von Abstand halten, vielleicht nicht große Veranstaltungen zu besuchen und so weiter. Und interessanterweise haben die Menschen erst angefangen, ihr Verhalten wirklich zu ändern, als man dann mit drastischen Maßnahmen kam. Und ich habe gesagt, das ist ja doch ein interessanter Hinweis darauf, dass man also die autoritären Regeln braucht, damit man sein Verhalten ändert. Und das war damals tatsächlich auch genau die Situation. Und dann waren die Zustimmungsraten ja zu den Lockdown-Maßnahmen, wir sagen immer Lockdown, das war ja kein richtiger Lockdown, aber zu den starken Maßnahmen dann doch sehr, sehr groß. Und im Moment haben wir die Situation, dass wir ein bisschen in einer anderen Situation sind, aber wir sollten schon darüber nachdenken, was jetzt kommt. Wir sind ja jetzt inzwischen daran gewöhnt, unseren Habitus eines Veränders zu haben, also ab und zu mal Masken zu tragen, uns aus dem Weg zu gehen, große Menschenansammlungen schon für irgendwie, wenn nicht bedrohlich, aber dann zumindest für bedenklich zu halten. Und im Moment scheint es tatsächlich sehr stark über diese Selbstverantwortung zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt an die Situation vor dem Lockdown erinnern, als wir festgestellt haben, dass die Menschen noch nicht darauf vorbereitet waren, dass die Dinge wirklich nötig sind und notwendig sind. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass in den nächsten Monaten das Infektionsgeschehen wahrscheinlich stärker werden wird und man wieder mit stärkeren Regulierungen wird arbeiten müssen und jetzt womöglich darauf vertrauen kann, dass die Menschen selbstverantwortlicher damit umgehen können. Und ich glaube, es kann helfen, dass wir uns jetzt an die Situation tatsächlich vor dem Lockdown erinnern, als das noch nicht möglich war. Viele sprechen ja davon, wir müssen jetzt mit diesem Virus leben, wir müssen mit dieser Infektionslage leben. Und vielleicht ist das jetzt die Einübung in eine Notwendigkeit, die ja durchaus keine Einschränkung von Freiheit ist, sondern vielleicht eine Art von Freiheit, die wir dann selber gestalten müssen.
Der Philosoph Arnold Gehlen hat mal sehr einfach gesagt, Institutionen machen in modernen Gesellschaften Sinn, weil sie sowas wie Instinktersatz bieten, sie leisten Verhaltensstabilität, sie absorbieren auch ein Stück weit graduelle Freiheiten. Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Impuls der Demonstranten gewesen. Aber gilt es jetzt nicht, sowas wie Institutionenvertrauen wiederherzustellen und zu sagen, die Freiheit liegt nicht darin, gegen sie zu demonstrieren, sondern glücklich darüber zu sein, dass wir sie haben?
Ja, Gehlen ist ja lange dafür gescholten worden, jetzt für seine Institutionentheorie, also dass er gewissermaßen suggeriert hat, die Menschen können gar nicht frei sein, sie brauchen eine Leitung von außen. Man kann das Ganze auch anders sehen, wenn wir in die Geschichte der Freiheitsidee gucken, stellen wir ja fest, dass Freiheit ja keineswegs immer Willkür bedeutet, keineswegs bedeutet, dass jeder machen kann, was ihm gerade mal eben einfällt, sondern Freiheit sehr stark an so etwas wie Selbstleitung gebunden ist. Institutionen sind ja nicht einfach äußere Geländer, sondern Institutionen, die müssen wir ja irgendwie internalisieren. Und wer jetzt sagt, dass die Maßnahmen unsere Freiheit einschränken, sollte mal darüber nachdenken, dass die Gesellschaft auch vor den Maßnahmen, also vor dieser Krise, ja durchaus keine war, in der Willkürfreiheit herrschte, sondern die Freiheit der Einzelnen sehr stark davon abhängig war, dass wir in der Lage waren, uns im Alltag tatsächlich selbst auf das Nötige zu konzentrieren oder zu beschränken. Also wenn ich versuche zu erklären, was eigentlich der Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften ist, dann versuche ich das immer zu sagen, wie gelingt es eigentlich, obwohl wir unendlich viele Verhaltensmöglichkeiten haben, uns nur auf die zu beschränken, die meistens sozialverträglich sind. Das hört sich nicht nach einem großen Freiheitsversprechen an, aber das ist die Bedingung für Freiheit, dass wir uns selbst so weit einschränken, dass die Freiheit der anderen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und man kann Gehlen durchaus, wenn man ihn positiver lesen will, auch so lesen. Dafür brauchen wir gesellschaftliche Institutionen, die uns dabei helfen. Und wir versuchen ja, zumindest scheint das bis jetzt ganz gut zu gelingen, nur so weit zu regulieren, soweit es nötig ist und so stark wie möglich auf die Eigenverantwortung von Menschen zu setzen. Und das halte ich auch für eine liberale Gesellschaft für den richtigen Weg.
Sagt Armin Nassé, Soziologe in München. Die Kulturmeldungen fehlen noch, aber Susanne Lurwig hat sie und sie beginnen dann gleich auch mit einer hitzigen Debatte.
In der Tat, und die Debatte nimmt minütlich, so der Eindruck, an Fahrt auf. Es geht um die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert, die nicht auf dem Hamburger Harbourfront Literaturfestival auftreten darf. Ursprünglich sollte die 27-Jährige im September im Nordspeicher aus ihrem Debütroman Oma mal lesen. Doch die Betreiber der Spielstätte wollten aus Angst vor Krawallen die Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stellen. Eckert wird vorgeworfen, sich in ihrem Kabarettprogramm antisemitisch geäußert zu haben. Die Besitzer des Nordspeichers befürchteten deshalb Ausschreitungen im Rahmen der Lesung, sahen die Sicherheit der Zuschauer und Zuschauerinnen sowie die der Künstlerin in Gefahr. Die Ausladung folgte, die Aufregung auch. Zunächst empörte sich Kabarettkollege Dieter Nuhr über das Vorgehen und nannte es einen Skandal. Die Initiatoren des Literaturfestivals werden heute mit den Worten zitiert, dass die Absage für sie schrecklich sei, sie aber auch nicht wissen, ob es noch zu einer anderen Lösung kommen könne. Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat seine Bedenken geäußert. Es müsse darauf geachtet werden, dass künstlerische Räume zum Beispiel durch Androhung von Gewalt nicht verengt würden. Wer das mache, schade unmittelbar der Kunst und der Freiheit, erklärte Broster. Die AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft kritisierte den Vorgang ebenfalls. Lisa Eckert selbst hat sich bislang nicht geäußert. Ein Kommentar zu den Ereignissen gibt es morgen bei uns bei Kultur heute. Ursprünglich sollten die Museen in New York am 20. Juli wieder für das Publikum da sein. Aber das ist bekanntermaßen nicht passiert. Nun will man Ende August die Türen wieder öffnen. Zumindest das Metropolitan Museum of Art hat dies so angekündigt. Dennoch kann die bevorstehende Öffnung nichts an den immensen Verlusten ändern. Und deshalb wird das Museum wegen der Coronavirus-Pandemie weitere 350 Stellen streichen. Bereits im April waren mehr als 80 Beschäftigte entlassen worden. Das Museum werde aber auch nach dem Neustart ohnehin ein anderes als noch vor 6 Monaten sein, heißt es. Und auch die anderen Museen in den USA fürchten um ihre Existenz, hoffen auf noch mehr Unterstützung durch private Förderer. Im Hintergrund, da läuft längst die Debatte um die Einflussnahme von Geldgebern und die Zukunft der Museumslandschaft. Die Dirigentin und Chorpädagogin Anne Kohler übernimmt die künstlerische Leitung des neuen Bundesjugendchores unter dem Dach des Deutschen Musikrats. Kohler ist Professorin für Chorleitung an der Hochschule für Musik Detmold. Und der Bundesjugendchor ist nach dem Bundesjugendorchester und dem Bundesjazzchor das 3. Ensemble des Musikrats zur Förderung des Spitzennachwuchses.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Die Information am Abend gleich zur Lage 2 Tage nach der Explosion in Beirut und den Soforthilfen für den Libanon.